Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wer Bahn und Straße zu kritischen Zeiten benutzt, soll mehr zahlen. Nur so lassen sich Engpässe in den Infrastrukturnetzen zum Teil vermeiden und nur so kommt das Geld zusammen, um die sowieso nötigen Ausbauten zu finanzieren. Das ist die Botschaft im Bericht über die Zukunft der nationalen Infrastrukturen in der Schweiz, den hat Bundesrat Moritz Leuenberger gestern vorgestellt. Moritz Leuenberger als Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, unser eigentlicher Infrastrukturminister, ist jetzt Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Herr Bundesrat Leuenberger, Sie haben gestern den Infrastrukturbericht vorgestellt. Wir haben heute Zeit in der Durchschau geschaut, dort eigentlich praktisch überall fahren im Auto oder in der Bahn wird teurer. Ist das das, was Sie wollen mitteilen?
Nein, überhaupt nicht. Und man kann sich nur wundern, wie der Versuch von einer differenzierten, langfristigen, sehr komplexen Materie dann halt auf einige Schlagzeilen verkürzt wird und dass es jetzt Zürich teurer werden. Ich habe es offen gestanden nicht einmal gesehen, dass das die Reaktion ist. Aber das hat eigentlich mit dem, was wir gestern vorgestellt haben und was wir auch skizziert haben, überhaupt nichts zu tun.
Ist denn der Bericht eine Art Alarmruf, wenn man schaut, die Züge sind immer überfüllt und dann sind wirklich bequem, sind unbequemer geworden auf der Autobahn. Das hat am Radio gehört man immer, es sei ein Stau irgendwo und Stromzusammenbrüche gross. Sie hat es früher eigentlich kaum gegeben, letzte Zeit ab und zu. Ist das ein Alarmruf über den Zustand der Infrastrukturen in diesem Land?
Nein, es ist kein Alarmruf, sondern der Bericht tut ja sehr, sehr weit aus skizzieren, was wir müssen vorbereiten, wie wir die Weichen müssen stellen, dass auch sehr langfristig die Infrastrukturen ihre eigentliche Aufgabe können wahrnehmen. Wenn man jetzt schon das Wort Alarmruf braucht, dann eigentlich weniger im Zusammenhang mit dem Bericht, sondern überhaupt mit der gegenwärtigen Auseinandersetzung, ob man dermassen müsste sparen, damit man jetzt im Moment nichts mehr investieren kann in die Infrastruktur. Das ist aber ein anderes Thema, wo ich ja auch schon mich geäussert habe. Ich habe ja da klar die Meinung, dass wenn man die Infrastrukturen vernachlässigt, dass kommende politische Generationen nachher wieder Instandstellung muss zahlen, dass das sehr, sehr viel teurer wird, als wenn wir es heute machen und dass wir somit indirekt der kommenden Generation mehr Schulden hinterlassen hätten, als wenn wir uns jetzt verschuldet hätten, um die Investitionen jetzt zu machen. Aber das ist eine aktuelle Diskussion, die auch mit den aktuellen Sparprogrammen zusammenhängt. Was wir gestern eigentlich haben wollen zeigen, ist, dass wir ganz langfristig, wenn wir insbesondere Schienen und Strassen funktionsfähig halten, dass wir die Finanzierung müssen ändern müssen. Und zwar darum, weil die Hauptfinanzierung heute, das sind Treibstoffzölle, also das, was man an der Tankstelle, wenn man tankt, zahlt man immer ein paar Rappen oder ziemlich viele Rappen. Ja, auch gerade
einen Franken.
Ja, für die Nationalstrasse, für die Instandstellung der Nationalstrasse, für das Nationalstrassennetz, aber auch für die Schiene, nämlich ein Teil geht in Agglomerationsfonds, ein anderer Teil geht in Fonds von der NEAT, Bahn 2000 etc. Also heute werden die Infrastrukturen so gezahlt, durch das, was man bei der Tankstelle abgibt. Und da ist es so, dass wir ja selber darauf hinschaffen, dass es sauberere Autos gibt, die weniger Benzin brauchen. Und ich bin überzeugt, dass sehr rasch plötzlich viel Elektroautomobil auf der Straße werden sein. Und darum kann man via Benzin die Infrastrukturen nicht mehr zahlen, sondern man muss eine neue Methode finden. Und was wir da vorschlagen, ist leider Englisch, Mobility Pricing, also dass man je nach gefahrenen Kilometer beim Auto etwas zahlt. Das kann man dann vielleicht noch variieren, ob das Auto ein sauberes oder ein dreckiges ist. Dass man da umstellt. Und was ich immer auch muss betonen, gerade weil es jetzt offenbar geheissen hat, es würde alles teuer, das soll das bisherige System ablösen. Das soll natürlich nicht kumulativ auf das bisherige System raufkommen.
Eben, aber es braucht, um die Infrastruktur auszubauten, wo Sie sagen, sie sind nötig, damit spätere Generationen irgendeine Lotterwirtschaft antreffen und dann noch mehr ausgeben müssen. Dafür muss man heute investieren. Das kostet allein bei den Bahnen und bei den Strassen irgendetwas im Bereich von 135 Milliarden Franken in den nächsten 20 Jahren. Und dann gibt es noch andere, also Gas und Strom und etc. kostet dann nochmal etwas, das zahlen denen Private. Die 135 Milliarden, die sind ja nicht einfach so rum, oder? Und sie haben gesagt, man muss sparen. Kommen sie dann dort in dieser ganzen Spardebatte, die jetzt im Bundesrat und später im Parlament stattfindet, das nötige Geld über? Oder geht es dann ähnlich wie in der Armee, wo kein Flugzeug kann kaufen oder was Menschen sagt im Moment?
Das ist ein ganz grosser Kampf und in dem stehen wir mittendrin und es ist selbstverständlich, dass der Infrastrukturminister, also eben ich, und der Finanzminister einfach von ihren Aufgaben her einen Zielkonflikt haben und verschiedene Interessen verfolgen und der Gesamtbundesrat wird nachher entscheiden. Nicht als letzte Instanz im Übrigen, sondern als letzte Instanz ist es ja immer das Parlament. Und da habe ich jetzt in der Vergangenheit immer wieder gesehen, die Regionen, die Kantone pochen natürlich auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und sie haben absolut recht. Und es bilden sich zum Teil im Parlament immer wieder Mehrheiten, wo nachher die vorherigen strengen Budgetvorgaben umgehen, indem sie ihre Projekte eben trotzdem durchbringen. Und ich als Infrastrukturminister muss sagen, ich habe dafür ein grosses Verständnis.
Also die Vorgabe, man konnte lesen in der Zeitung, dass in Ihrem Departement im UWEC ungefähr 450 Millionen von den 1,5 Milliarden, die das gespart werden aufs übernächste Jahr, müssten abgestrichen werden. Das kümmert sie gar nicht so rasend, das Parlament schaut dann schon wieder, damit sie zu ihrem Geld
kommen. Nein, das wäre jetzt doch gar einfach. Das kümmert mich sehr und ich wehre mich auch sehr für die Bedeutung von Infrastrukturen. Ich erlebe, dass es gerade jetzt andere Departemente gibt, die sagen, du kostest sowieso so wahnsinnig viel, das Geld, das man da alles reinbuttert. Da muss ich aber sagen, erstens einmal fließt in Verkehr weniger Geld als zum Beispiel in Gesundheit oder in die soziale Sicherheit. Ähnlich viel vielleicht wie ins Militär. Und die Bedeutung von den Infrastrukturen, die ist eben ganz gross. Erstens einmal für unsere Wirtschaft. Wir sind kürzlich von einer WEF-Studie auf Platz 1 der wirtschaftlich bedeutenden und wettbewerbsfähigen Länder gesetzt worden. Und es ist in dieser Studie ausdrücklich gesagt, das ist vor allem auch wegen der guten Infrastrukturen. Da meine ich jetzt Strasse, Schiene, Strom und ich darf auch sagen, vielleicht auch Kultur, oder? Das tut viele ausländische Unternehmen auch anziehen. Das ist die eine Bedeutung von Infrastruktur. Die andere ist auch die für den ganzen Zusammenhalt von unserem Land, weil wir haben ja die Philosophie, dass unsere Infrastrukturen für alle da sind. Das heisst, öffentlicher Verkehr geht bis in jedes periphere Gebiet. Ausbau Nationalstrassennetz. Viele Städter haben ein bisschen dagegen protestiert, dass auch der Jura ans Nationalstrassennetz angeschlossen ist, obwohl ja dort sehr viel weniger Verkehr ist. Aber das ist eben in unserer Philosophie etwas Wichtiges, dass alle Gebiete angeschlossen sind. Das heisst, für das Selbstverständnis von unserem Land ist das, sind die Infrastrukturen von ganz grosser Bedeutung und darum wehre ich mich auch für sie.
Und ein Effekt von diesen Infrastrukturen ist dann auch der, dass irgendwelche Leute rasch 100 Kilometer mit dem Auto fahren, an einer Party oder an einem Apero oder an einer Vernissage. Das ist dann ein bisschen weniger erfreulich.
Es gibt sinnlose und es gibt sinnvolle
es
Mobilität.
Es gibt viel sinnlose
Mobilität. Das ist ganz klar. Nur, ich mache mir da natürlich oft auch meine Gedanken. Und wenn wir es statistisch anschauen, müssen wir sagen, dass gerade der Freizeitverkehr eine der Hauptbelastungen der Umwelt ist. Im Berufspendlerverkehr tut nämlich einen ganz grossen Anteil der Leute den öffentlichen Verkehr brauchen, aber im Freizeitverkehr dort wird dann sehr auf Privatverkehr ausgewichen. Dann tut man für so sinnvolle Tätigkeiten wie Sport und Wandern tut man dann eben zuerst gleich mit dem Automobil nehmen.
Herfahren. Wenn Sie im Zug fahren, sind Sie auch nicht zufrieden mit. Gestern haben Sie etwas reklamiert über die Wanderstrecke, die auch nicht mehr gefährdet im Zug.
Ja, das ist
ein gewisses Verständnis. Das ist eine saloppe Äußerung, die rausgefallen ist, aber nicht ganz falsch.
Also jetzt vorher sind wir ja beim Sinn und Unsinn von der Mobilität. Ich stelle einfach fest, die Mobilität nimmt zu. Man kann darüber philosophieren und kann sagen, eigentlich daheim bleiben und eigentlich nicht ins Ausland in die Ferien fliegen etc. ist gescheiter. Aber ich habe es als Verkehrsminister aufgegeben, wollen die Leute zu bevormunden. Was wir aber müssen, ist, dass der Mobilitätsdrang, der halt einfach zum Mensch gehört, in jeder Beziehung, den müssen wir in nachhaltige Bahnen lenken. Das heisst, wir müssen das ganze Verkehrssystem nachhaltig organisieren, nämlich möglichst umweltfreundlich organisieren und so, dass es dann auch gerecht allen kann zur Verfügung stehen. Aber nicht das Mobilitätsbedürfnis mit so Beispielen, die berechtigt sind, die sagen, ja, da fährt jemand an eine Party, dass man es nicht mit dem will bevormundend wirken.
Also das Wachstum, das absehbar ist, das auch prognostiziert ist, das akzeptieren Sie und versuchen zu liefern, was nötig ist, um das Wachstum auffangen, bei der Bahn und bei der Strasse.
Ja, nachhaltig, ich will das betonen, nachhaltig auffangen. Also ich bin keines, wir wollen ja nicht einfach die Strasse ausbauen, sondern wir wollen den öffentlichen Verkehr ausbauen. Wir wollen die Schienen ausbauen, weil sie umweltfreundlicher ist als die Strasse. Und wir wollen auf der Strasse ja mit unserer ganzen Energiepolitik und Klimapolitik auch darauf drängen, dass die Automobile sauberer werden mit den beschränkten Mitteln, die man in der Schweiz zur Verfügung hat. Bonus-Malus-System, aber eben auch CO2-Besteuerung. Jetzt neues CO2-Gesetz, wo dann auch eine CO2-Abgabe bei Automobil vorgesehen. Das heisst, es kann ja durchaus mit Elektromobil, sofern der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, kann auch der Individualverkehr kann ein sauberer Verkehr sein. Also auch da muss man auf einen nachhaltigen Verkehr drängen und pushen.
Jetzt haben Sie genau in diesem Bereich, nämlich bei dem Strassenverkehr vor dem Bundesverwaltungsgericht, eine Schlappe eingefangen. Das ist nämlich die Erhöhung von der LSVA, ist dort als falsch beurteilt worden. Sie haben gestern gesagt, Sie haben das Urteil noch nicht können lesen. Vielleicht liegt es auch noch nicht schriftlich vor. Wissen Sie heute mehr, ob Sie das weiterziehen werden? Oder ist das noch offen?
Also ich will es auf praktisch sicher weiterziehen. Ich muss natürlich zuerst die Begründung anschauen, aber ich kann mir so eine Begründung nicht vorstellen. Mich stört ja das Urteil insbesondere aus der ganzen Verlagerungspolitik, die wir ja eigentlich anstreben, stört es mich. Und es stört mich auch ein bisschen aus einer demokratischen Hinsicht, weil damals hat man über die LSVA abgestimmt und man hat über den Höchstbetrag von der LSVA hat man auch abgestimmt. Ich weiss das noch gut, die 325 Franken für die Referenzstrecke Giasso-Basel, das war in aller Munde gewesen. Und man hat dazu Ja gesagt und jetzt hätten wir noch den letzten Schritt machen auf die 325 Franken rauf. Und das ist jetzt offenbar verweigert worden. Ich kann mich leider als Jurist nicht dazu äußern, weil ich das Urteil immer noch nicht gesehen habe. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das vor dem Bundesgericht dann auch standhalten kann.
Dann warten wir das ab. Es gibt einen anderen Punkt, das ist auch heute in den Medien wieder aufgenommen worden, an bestimmten Noten, also zum Beispiel die Strecke Zürich-Bern am Morgen und am Abend, wenn irgendwelche Haufen Leute hin und her fahren, sind Züge voll, auch die Strasse sind voll. Haben Sie in dem Bericht, den Sie gestern vorgelegt haben, auch die Idee vorgeschlagen, man solle dort die Tarife ein bisschen anheben und dann, wenn es wenig Leute hat, so vom 10 Uhr bis Mittag um 2 Uhr, die ein bisschen oben runterfahren. Also eine Pendlerbestrafung. Was muss man sich da genau vorstellen?
Das ist sehr lustig. Ich habe nämlich immer, die Diskussion gibt es ja schon lange, oder? Die SBB möchte die Preise so gestalten, dass sie auch ein bisschen lenken kann, dass die Züge nicht während kurzer Zeit komplett überfüllt sind und während langer Zeit fast leer sind. Also, und ich habe immer betont, ja, man muss nicht bei den Pendlern rauf mit dem Preis, sondern man muss denen, die in der Randseite fahren, mit dem Preis runter. Aber lustigerweise, das kann ich sagen, wie ich will, es wird natürlich immer in einer negativen Art und Weise das gesehen und dann heisst eben, die Pendler müssen jetzt mehr zahlen. Ich will nicht, dass Pendler mehr müssen zahlen als jetzt, sondern ich möchte die in der Randstunde fahren, weniger müssen zahlen als jetzt. Das heisst, denn, wenn man es wieder genau anschaut, natürlich zahlt man dann in den hochfrequentierten Stunden mehr. Aber es geht ja um eine Lenkungswirkung. Weil wir haben natürlich da auch ein Problem. Es ist auch nicht volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich sinnvoll, wenn die Züge den grössten Teil vom Tag halb leer umeinander fahren.
Gut, wenn dann einfach die Leute gehen posten auf Bern oder eben genau das machen, dann bringt sie die um 8 Uhr gehen oder um 7:30 Uhr, die müssen arbeiten. Weil sie ja auch relativ häufig sind. Ja. Sie können nicht eine Mail für Bern regieren, das geht
ja
nicht.
Ja, aber es hat ja gleichzeitig, und das war jetzt eben vorher der Spruch von der Wanderer, es hat eben gleichzeitig ganz viele Leute, die ehrlich gesagt auch eine Stunde später gehen könnten. für ihre Wanderung, oder? Und wenn die in dieser Stunde später ein bisschen weniger müssen zahlen, dann gehen sie vielleicht. Und dann haben, haben die Pendler, die Mühen haben, dann vielleicht ein bisschen mehr Platz.
Und das Gleiche würde irgendwie auch für die Autos gelten, wenn die nicht mehr unbedingt auf der Autobahn fahren, sondern eher auf einer Nebenstrecke. Könnte man das irgendwie billiger machen? Das würde ja voraussetzen, dass man erfasst, welches Auto wo genau durchfährt. Der Big Brother beobachtet uns. Was sagt der Herr Tür zu dem?
Also, das sind jetzt mal zwei Sachen. Erstens, es geht ja vorläufig, ist meine Idee, die jetzt auch in die Vernehmlassung geht, ist ja nur das Mobility Pricing, wo der Automobilist nach gefahrenen Kilometer zahlt. Jetzt kann man das auch noch variieren. Man kann zum Beispiel sagen, es ist vielleicht gescheiter, man macht einmal ein bisschen einen Umweg, statt ganz lange irgendjemand in einem Stau stehen, und man macht auch da einen Anreiz, dass er weniger zahlt. Das sind Modelle, die in anderen Staaten schon funktionieren. Also berühmt ist Singapur, wo das ohne weiteres funktioniert. Und das Datenschutzrechtliche, das ist dann natürlich, das muss gewährleistet sein. Es ist nicht, meine, es ist ja das gleiche Prinzip wie heute bei der LSV, zahlt man per Kilometer. Und trotzdem, die gehen ja nur am Schluss ab, wie viele Kilometer das sie gefahren sind. Und nachher wird das besteuert. Man weiß nicht genau, wo sie durchgefahren sind. Und datenschutzrechtlich das so zu organisieren, dass dann eben jemand nicht in seiner Persönlichkeitssphäre beobachtet ist, das ist ohne weiteres möglich. Also man muss jetzt auch nicht ausweichen auf ein Nebenproblem, das sich sicher wird stellen, wenn man dann so je so elektronische Karten würde gestaltet und damit die Grundidee torpedieren. Weil die Grundidee ist sehr, sehr notwendig für die Finanzierung von den Infrastrukturen.
Ist dann die Technologie, Sie haben die Singapur erwähnt, ist die vorhanden? Kann man die morgen irgendwo kaufen? Da gibt es eine riesige Burg, bis es steht und stimmt für ein ganzes Land, das andere ist eine Stadt.
Man könnte es ohne weiteres könnte man das in anderen Ländern erwerben, aber wie ich die Schweiz kenne, wird sie das nicht machen, sondern sie wird das Rad wieder neu erfinden. Und ich meine, nochmal, was wir da vorgeschlagen haben, das ist, das wahrscheinlich braucht es sogar eine Verfassungsänderung, also es wird eine lange, lange Zeit gehen. Wir schicken es ja jetzt mal in die Vernehmlassung. Ich möchte jetzt da mal eine Diskussion anschieben. Ich bin eben auch sicher, dass in ganz Europa das System kommen wird. Holland ist schon lange dran, es ist noch nie eingeführt, aber sie wollen sie einführen und sie werden es dann gerade gleichzeitig für die Lastwagen und Personenwagen machen. Und ich sehe das in den Diskussionen mit den europäischen Verkehrsministern. Das wird auf dem ganzen Kontinent kommen und dann müssen wir da auch rechtzeitig bereit sein.
Sie haben vor ungefähr 10 Tagen vor Ihrer eigenen Partei gesagt, wir müssen jetzt endlich bei dem Europa mitmachen und dort beitreten. Sind denn solche Infrastrukturüberlegungen ein von den Hauptgründen, die Sie zu dieser Position führen, zu sagen, da müssen wir jetzt hingehen und jetzt dort beitreten?
Das hat jetzt mit dem nichts Spezielles zu tun. Ich meine, was ich einfach beobachten kann, dass gerade in der Verkehrspolitik ich einen relativ grossen Einfluss auf die Diskussionen auch in der EU haben, einfach darum, weil die Schweiz natürlich eine fortschrittliche Verkehrspolitik hat, die durch unsere Stimmbürger und Stimmbürgerinnen immer wieder abgesegnet worden ist. Und manchmal bedauere ich, dass, weil wir nicht Mitglied von der EU sind, nicht auch aktiver die EU könnten mitgestalten.
Ein Aspekt der ganzen Sache wird für Ökonomen wieder vorgebracht, der Verkehr. Wir haben jetzt immer nur von dem geredet, obwohl es noch ein paar andere jetzt gibt. Das sind dann mehr Private, wo der Staat sich nicht unbedingt muss engagieren muss beim Verkehr, dass der einfach zu billig ist. Oder? Autofahren kann sich jeder Mann leisten, offenbar. Bei der Bahn hat man irgendwann einmal vor gut 20 Jahren die Halbtagsabonnement eingeführt und faktisch der Preis für ein Billett halbiert. Ohne das wären die Züge gar nicht zu voll. Man müsste einfach das teurer machen, dann hat man das Problem ab.
Ich weiss nicht, ob das eine richtige Lösung wäre, weil es gibt zwei Aspekte. Der eine ist der wirtschaftliche und der andere ist der soziale. Schauen wir zum Beispiel die Öffnung vom Lötschberg-Basistunnel an. Er hat das Oberwallis und Bern in eine Pendlerdistanz gebracht. Das heisst, es ist möglich, im Oberwallis zu wohnen und in Bern zu arbeiten. Es ist natürlich auch das Umgekehrte möglich. Und das ist für das Gebiet jetzt, Visp, Brieg, ist das von entscheidender Bedeutung auch für dafür, dass man nicht muss auswandern muss, allenfalls in ein Zentrum, wie das vielleicht noch vor 100 Jahren der Fall war. Das heisst, die Mobilität die verändert auch die Stellung und verbessert die Stellung von ehemals peripheren Gebieten. Und von daher soll man nicht einfach sagen, die Mobilität sollte durch hohe Preise verhindert werden. Das ist das eine. Und das andere ist auch die wirtschaftliche Entwicklung, die durch die Verkehrsnetze eben auch möglich ist. Und von daher habe ich nicht unbedingt die Meinung, jeder Verkehr ist einfach zu teuer. Es gibt andere Überlegungen bei den Gütertransport. Oder? Man kann sich ja wirklich fragen, warum kostet Wein aus Chile und Australien gleich viel wie Schweizer Wein. Warum? Oder Wasser oder das Umtransportieren von Mineralwasser in der ganzen Welt, kann man sich einmal fragen, warum trinkt man nicht das Wasser, das im eigenen Land produziert wird. Dort finde ich tatsächlich auch, dass der Transport zu billig ist. Das ist tatsächlich wahr. Unsere LSVA, ein harter, langer Kampf, ist ein Versuch, die externen Kosten, die den Gütertransport verursachen, auch zu internalisieren. Und eben, da haben wir jetzt ein Rückschlägli erlebt mit dem Urteil vom Verwaltungsgericht, was zeigt immer, es ist kein leichter Weg, so etwas herzubekommen.
Jetzt sind Sie seit Jahrzehnten Politiker, Berufspolitiker, Herr Leuenberger, trauen Sie einem politischen Mechanismus in der Schweiz zu, den Leuten, die dort sind, die Aufgaben, die Sie aufgelistet haben in dem Bericht von gestern, auch in der nötigen Frist zu erledigen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich so zurückschaue und denke, wo wir damals entworfen haben, die Idee, dass man mit der LSVA die NEAT mitfinanzieren kann und dass man so kann das bilaterale Verkehrsabkommen mit der EU abschliessen kann, wo man das entworfen hat, das ist ja fast nicht möglich, dass in drei Volksabstimmungen so ein komplizierter Mechanismus gut geheissen wurde. Und es ist aber doch der Fall gewesen. Oder schauen Sie die Entwicklung für eine CO2-Abgabe und Teilzweckbindung. Noch vor ein, zwei Jahren ist es vollkommen bestritten gewesen. Jetzt ist es Gesetz. Wir sind eine direkte Demokratie. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben viel Erfahrung und politisches Know-how, sich mit solchen Sachen detailliert auseinandersetzen. Sie machen es manchmal sehr detailverliebt. Es ist nicht einfach, so Sachen dann auch zu verkaufen. Aber wir haben eine von den konsistentesten, weitsichtigsten Verkehrspolitiken, die es in der ganzen Welt gibt. Und das in einer direkten Demokratie, mitgestaltet oder hauptsächlich gestaltet von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Ich habe einen grossen Glauben in unsere Demokratie.
Sie haben jetzt 14 Jahre das auch geleitet, von Ihrem Position als Bundesrat her wahrscheinlich nicht. Nochmal 14 Jahre nehme ich an, man kann aber nie wissen. Ist das eine Art Vermächtnis, das Sie gestern vorgelegt haben, was die Nachkommen dann einmal sollen machen, nachfahren?
Hey, nein, wissen Sie, die Politik besteht immer daran, dass einer die Fackeln übernimmt und dann nachher mit der rennt und dann nachher gibt er sie wieder weiter. Die Frage ist, wann, dass man sie weitergibt, aber man tut ja immer, auch ich habe ja Sachen übernommen, die schon aufgeleistet gewesen sind. Das gehört ja dazu, dass man nicht nur so weit politisiert, bis man dann findet, ich mache etwas anderes.
Aber es kommt. Moritz Neuberger, besten Dank für das Gespräch.
Unser Bundesrat für Strassen und Schienen und für alles andere, wo man meint, wenn man von Infrastruktur redet, der Moritz Neuberger ist Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.